das Lesen der anderen.
Heute mit nachdemfilm.de. Das ist ein nicht kommerzielles Online-Filmmagazin, hat universitäre Wurzeln und feiert gerade 20-jähriges Jubiläum, und zwar mit der 17. wie immer monothematischen Ausgabe. Diesmal geht es um Feminismus und Film, und wir sprechen drüber mit Redakteurin Linda Waag. Hallo.
Hallo.
Blick auf die Inhalte ins Inhaltsverzeichnis. Da steht: feministische Filmtheorie, Noise Buddies, Bildzensur 1967 und heute und die Frau mit der Kamera. Das sind so drei Themen jedenfalls jetzt aus dem ganzen Heft. Wie und warum wird denn Thema, was bei Ihnen Thema wird?
Das entscheiden tatsächlich die Autorinnen und Autoren unter anderem, weil wir machen einen offenen Call. Das heißt, wir schreiben ein Thema aus und dann warten wir auf Einsendungen. Und bei Feminismus und Film gab es eben dieses Spektrum, ne? Also das, was Sie gerade schon genannt haben, eher so eine soziologischen Perspektiven. Warum gab es keine Kamerafrauen oder gibt es keine Kamerafrauen, die bekannt werden? Oder eben auch inhaltliche Themen, wie jetzt diese Frage nach der Zensur weiblicher Nacktheit, Noise Bodies, Bildzensur 1967 und heute von Katja Müller-Helle.
Sprechen wir etwas vertiefter über die Frau mit der Kamera. Die erste Oscar-Nominierung in der Rubrik Beste Kamera für eine Frau, die gab es für Rachel Morrison, und zwar zur 90. Oscar-Verleihung im Jahr 2018. Wie ist das zu erklären?
Ja, das ist schon ein ziemlicher Skandal eigentlich. Und Elena Meilicke geht in ihrem Beitrag ja darauf ein und, finde ich, macht das auf ganz kluge Weise, indem sie sagt, es gibt dafür eigentlich nicht nur einen Grund, also monokausal, sondern sie schaut sich das so aus unterschiedlichen Perspektiven an. Also einmal eher eben soziologisch, ne, was sind die konkreten Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen, was hält Frauen davon ab, in diesem Beruf dann erfolgreich auch in Erscheinung zu treten. Und dann aber auch diskursgeschichtlich, also wie wird über Kameraarbeit gesprochen und wie schließt das Frauen von diesem Diskurs aus? Und das finde ich eigentlich eine total interessante Perspektive. Da wird es dann wirklich auch theoretisch. Also diese Frage, warum gibt es keine berühmten Kamerafrauen, ist ja eher eine rhetorische Frage, also eine intellektuelle Herausforderung. Und sie spielt das, finde ich, sehr schön durch. Dann am Ende eher pragmatisch, indem sie dann sagt, natürlich gibt es Kamerafrauen. Wir müssen halt über sie schreiben, über sie reden. Und dann zeigt sie ja am Beispiel von Hélène Louvard, dass es eben auch prominente und tolle Kamerafrauen gibt.
Darüber werden wir gleich auch noch reden und auch über eben jene Hélène Louvard. Aber mich würde erstmal noch interessieren, wie werden denn Frauen, Kamerafrauen über Diskurse ausgeschlossen? Welche Antworten finden Sie?
In dem Beitrag von Elena Meilicke wird das immer wieder auf diesen Meisterdiskurs zurückgeführt. Also zu sagen, betont wird dann sowas wie Genie, Talent, Begabung. Und es geht gar nicht darum, auf die strukturellen Bedingungen zu schauen. Also wie sind Institutionen gebaut? Wie werden da Karrierewege erschwert oder erleichtert? Und gerade dieser Meisterdiskurs, der führt eben dazu, dass dann Frauen nicht mehr vorkommen. Und das finde ich so schön an dem Text von Meilicke, dass sie dann diesen Meisterdiskurs weiterschreibt für eine Frau.
Nämlich für Hélène Louvard. Wer ist sie und was ist ihre Handschrift?
Hélène Louvard hat eben schon sehr viele Filme gemacht. Also die hat nicht nach dem Erstlingsfilm aufgegeben, sondern hat unter anderem auch den Kamerapreis in Marburg vor einem Jahr, glaube ich, bekommen und hat eben mit vielen jungen Autorinnen zusammengearbeitet, also Autorinnen-Filmerinnen, sagen wir. Unter anderem zum Beispiel Mia Hansen-Löwe, die bekannt geworden ist über diesen Film. Jetzt fällt mir, glaube ich, gerade der deutsche Titel gar nicht ein. Muss ich mal kurz nachdenken.
Wir nehmen auch den Originaltitel.
L'Avenir ist der Originaltitel. Genau. Und das sind junge französische Filme von einer Filmemacherin, die eben auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben auf der Berlinale in den letzten Jahren. Und die Handschrift ist, so charakterisiert das Elena Meilicke eben, so eine ganz besondere Aufmerksamkeit für das Licht. Und dieser Meisterdiskurs, von dem ich eben gesprochen habe, der nimmt immer Anleihen an die Kunstgeschichte. Also da wird dann an Rembrandt erinnert oder die Art und Weise, wie große Maler eben Licht inszeniert haben. Und Meilicke führt das bei Hélène Louvard eben auch vor, dass sie eine ganz ähnliche Meisterschaft in der Modellierung von Licht, dass ihr das gelingt.
Ich meine, etwas rausgehört zu haben jetzt, was der Artikel aufwirft. Eine Frage, wenn auch gar nicht so klar, die zu beantworten ist oder auch gar nicht klar beantwortet wird oder eher relativiert wird, nämlich gibt es einen männlichen oder weiblichen Blick hinter der Kamera. Ich habe mich gefragt, warum spielt die Frage überhaupt eine Rolle?
Also in der Theoriedebatte spielt das eine ganz große Rolle, weil in der feministischen Filmtheorie diese These vom männlichen Blick, vom Male Gaze seit den 70er Jahren eben ganz prominent verhandelt wurde. Und dann natürlich irgendwann auch die Gegenthese kam, wenn es Male Gaze gibt, gibt es dann auch Female Gaze. Wir tun uns damit schwer. Also ich persönlich würde auch sagen, ich würde das gar nicht unbedingt so essentialisieren, also dass es einen per se männlichen, einen per se weiblichen Blick gibt. Aber was wir schon feststellen können, ist, dass wenn sich auf der Ebene der Produktion, auf der Ebene auch der Diegese und auf der Ebene der Zuschauer die männlichen Blicke miteinander verschalten, dann kommen wir bei so einer bestimmten maskulinistischen Matrix raus. Und jemand wie Hélène Lovat würde das jetzt irgendwie schon prominent durchbrechen.
Haben Sie da ein Bild vor Augen?
Ich finde ganz schön den im Text beschriebenen Heuregen. Also das ist so ein durch die Luft flirrendes, wenn man so will, Getreidegewitter. Und die Kamera nimmt davon Abstand, die gezeigten Figuren zu objektifizieren, nennen wir das. Das heißt, eine distanzierte Position einzunehmen und die Figuren sozusagen als Objekte zu zeigen, das wäre sowas, was man klassischerweise dem Male Gaze zuschreibt, ja, dass der Frauen objektiviert. Und dieser Blick, den Hélène Lovat hier wählt, der ist eben einer, der sehr viel fragmentierter ist und der seine Objekte gar nicht so stellt, also zur Schau stellt oder feststellt, sondern eher in Bewegung bringt. Aber ich finde, das ist nicht was, was jetzt dem weiblichen Blick per se zuzuordnen wäre. Das sind eher Möglichkeiten, die aufgehen, wenn man davon Abstand nimmt, zum Beispiel seine weiblichen Figuren zu objektifizieren.
Was müsste sich denn ändern, damit Frauen hinter der Kamera mehr werden, präsenter werden, Oscar-Gewinnerin werden?
Das versuchen ja gerade eher aktivistische Bündnisse durchzusetzen. Also zu nennen wäre da Pro-Quote-Film, die als sehr, finde ich, machtvolles Bündnis auftreten. Da geht es wirklich um Veränderungen in der Industrie und im Festival, also die Forderung nach einer Quote. Wir sind ja jetzt eher ein Theoriemagazin und liebevoll dem Aktivismus zugewandt, aber das ist nicht unser Hauptschwerpunkt, politische Forderungen zu stellen, sondern wir arbeiten uns theoretisch an diesen Fragen ab.
Und falls auch Sie Lust haben mitzuarbeiten, dann lesen Sie doch mal auf nachdemfilm.de. Aktueller Schwerpunkt dort ist Feminismus und Film und Linda Waag ist Redakteurin bei nachdemfilm.de. Danke für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.